SR Info. Bilanz am Abend.
Mit Isabel Tentrup. Guten Abend. Tag 1 also der erneuten Grenzkontrollen im Schengen-Raum. Wie es an den Westgrenzen Deutschlands aussieht, wie Pendler und Politiker im Saarland reagieren, das hören Sie gleich hier. Außerdem die Hochwassergebiete in Osteuropa fest im Griff einer sogenannten 5B-Wetterlage. Wir blicken mit dem Meteorologen Dominik Jung darauf. Und in Duisburg geht es um die Zukunft der saarländischen Stahlindustrie. Seit heute gibt's also auch an den saarländischen Grenzen zu Frankreich und Luxemburg wieder Grenzkontrollen. Bundesinnenministerin Faeser, SPD, hat sie vergangene Woche angeordnet. Die Kontrollen sollen Menschen von der illegalen Einreise nach Deutschland abhalten. Die Kontrollen bekommen aber auch viele Grenzpendler mit. Zum Beispiel, wenn sie morgens aus Frankreich ins Saarland kommen oder wenn sie nach Feierabend aus Luxemburg wieder ins Saarland rein wollen. Einige Grenzgängerstimmen haben wir gesammelt.
Verzögerung von 1 bis 2 Stunden. Wir fahren schon morgens 1 Stunde auf die Arbeit und dann abends noch 2 Stunden zurück. Da geht dann in Nerven.
Für mich als Pendler ist es lästig, wenn man jeden Tag im Stau steht. Aber muss halt sein.
Ja, wenn die Regierung das für nötig hält, dann ist das so.
Wir haben jetzt so viele schlechte Erfahrungen gemacht mit der Migration. Insofern muss das wahrscheinlich sein.
Es kommt so plötzlich und unvorbereitet. Und ich finde es auch nicht gut, wenn es gegen das Abkommen ist.
Wir waren jetzt 2 Wochen unterwegs ohne Grenzen und die Grenzkontrollen werden es nicht lösen, das Problem.
Also für die Kontrollen finde ich das gut, also dass dann kontrolliert wird, wer rein und raus geht. Aber ja, hier an der Grenze ist immer ein bisschen blöd mit dem ganzen Verkehr, der sich dann anstaut.
Das finde ich traurig. Also es gibt andere Probleme, wahrscheinlich in Deutschland, als die. Also ich verstehe es nicht.
Stimmen von Grenzgängern zur aktuellen Lage an den Grenzen in der Region. Schauen wir auf politische Reaktionen. Verstärkte Grenzkontrollen bei der Einreise aus Frankreich oder aus Luxemburg. Was die Fraktionen im saarländischen Landtag dazu sagen, berichtet SR-Info-Korrespondent Aaron Klein.
So richtig zufrieden ist im saarländischen Landtag niemand mit den aktuell verstärkten Grenzkontrollen. Zu wichtig sind SPD, CDU und AfD-Fraktion die Freizügigkeit in der EU und der Schengen-Raum. Aber die aktuelle Sicherheitslage mache die Kontrollen eben notwendig. CDU-Fraktionschef Stefan Toscani sagt, Reisefreiheit ja, aber
dafür müssen die Außengrenzen sicher sein. Das ist im Moment nicht der Fall.
Ähnlich auch die Argumentation der AfD im Landtag und Fraktionschef Josef Dörr.
Die Außengrenzen, die müssen geschützt sein, damit die Innengrenzen aufgehoben werden können.
Der Fraktionschef der SPD im Landtag, Ulrich Kommersant, formuliert es so.
Europäische Einigung bedeutet Freizügigkeit und bedeutet auch, dass wir die Grenzen innerhalb der Europäischen Union möglichst offen und durchlässig gestalten wollen.
Möglichst offene Grenzen wollen also eigentlich alle. Aber, so SPD-Fraktionschef Kommersant,
besondere Lagen erfordern manchmal auch ein besonderes Vorgehen. Die besondere Gefahr wird im Moment seitens des Bundesinnenministeriums gesehen.
In jedem Fall sollten etwa Pendler nicht durch die verschärften Kontrollen beeinträchtigt werden, so Kommersant. Die seit heute geltenden Grenzkontrollen für die AfD Augenwischerei. Die Regierenden in Berlin wollten jetzt das umsetzen, was die AfD schon immer gefordert habe, sagt Landtagsfraktionschef Dörr.
Aber ich bin der festen Überzeugung, sie werden es nicht tun. Sie werden die Grenze nicht wirklich schützen. Sie werden so machen, als ob.
Wenn man die Grenzen effektiv schützen wollte, dann richtig. Dann sollte 24/7 kontrolliert werden, und zwar auf der Autobahn, an der grünen Grenze, im Bahn- und im Flugverkehr. Bis die EU-Außengrenze effektiv geschützt werden könne, so Dörr. Ganz so weit geht die CDU im Landtag nicht. Aber für CDU-Fraktionschef Toscani reichen die aktuellen Maßnahmen trotzdem nicht aus.
Grenzkontrollen sind nur ein Teil. Zurückweisungen an den Binnengrenzen sind der andere Teil. Nur dann kann man wirklich und effektiv illegale Zuwanderung auch bekämpfen. Und ich glaube, dass solche Zurückweisungen in Deutschland unterm Strich dazu führen, dass es in der Europäischen Union dann zu wirklich ernsthaften Verhandlungen und auch ernsthaften Ergebnissen kommt, Außengrenzen sicherer zu machen.
Außerdem sollte die Bundespolizei abseits der Grenzen auch Schleierfahndungen durchführen dürfen, so Toscani. Offene Grenzen, das wollen im saarländischen Landtag eigentlich alle. Aber die Sicherheitslage mache die Kontrollen eben aktuell notwendig.
Auch weiter nördlich, in der Region rund um Aachen, gehört der Grenzverkehr zum Alltag vieler Menschen. Auch im Dreiländereck dort finden seit heute Kontrollen statt. Genauer gesagt, mobile Kontrollen an der A44 nahe der belgischen Grenze. Von dort berichtet Thomas Wenkert.
Seit Mitternacht laufen die Grenzkontrollen an allen deutschen Landesgrenzen, wie von Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD angekündigt. So auch an der Autobahn 44 bei Aachen. Schon am Sonntagabend hatten Bundespolizei und Technisches Hilfswerk damit begonnen, einen Kontrollpunkt am Rastplatz Königsberg einzurichten. Heute sind Dutzende Beamte im Einsatz, kontrollieren Fahrzeuge, die aus dem benachbarten Belgien kommen. Ein Ziel der Kontrollen, die illegale Migration einzudämmen. Und es hat schon erste Zurückweisungen gegeben, sagt Richard Köster von der Bundespolizei Aachen.
Wir haben tatsächlich schon intensive Kontrollen heute im Rahmen der vorübergehend wieder eingeführten Grenzkontrollen durchführen können. Es gab auch schon heute Aufgriffe, wo einzelne Personen die Einreisevoraussetzungen nicht erfüllt haben und wo wir tatsächlich hier auch an der Grenze in Einzelfällen dann Einreiseverweigerungen ausgesprochen und Zurückweisungen dann in unsere Nachbarländer durchgeführt haben.
Auch wenn auf dem Rastplatz extra Bürocontainer der Bundespolizei stehen und auch Dixi-Klos, es wird stichprobenartig kontrolliert und nicht jedes Fahrzeug. Immer wieder werden zumeist Pkw und Kleintransporter herausgefischt, meistens aus dem fließenden Verkehr. Bitte folgen leuchtet dann im Einsatzwagen der Bundespolizei auf. Wer kontrolliert wird, der sollte Zeit mitbringen. Im Durchschnitt dauert das nämlich eine halbe Stunde. Dennoch, die meisten Pendler und Grenzgänger zeigen Verständnis.
Normal, richtig, schon länger machen müssen. Ja klar. Besser, als wenn einer abgestochen wird. Viel früher hätte das kommen müssen.
Also wir fahren selten hier über die Grenze. Von daher halte ich da weder das eine noch das andere. Ich wüsste nicht, wofür es gut sein sollte oder wofür es schlecht sein sollte.
Ja, Grenzkontrollen machen schon Sinn. Also von daher ist schon angebracht, denke ich mal. Also ich empfinde das nicht als schlimm. Ich kenne das nur von früher, wo wir halt eben ständig kontrolliert wurden, wo die ganzen Zollämter noch existierten. Da war das gar kein Problem. Also mir macht es nichts.
Die Aachener Bundespolizei mit ihren mehr als 300 Einsatzkräften ist für 200 Kilometer Grenze nach Belgien und den Niederlanden zuständig. Die Bundespolizei betonte heute, dass man längere Staus und Wartezeiten während der Grenzkontrollen vermeiden möchte. Davor haben vor allem die Logistikunternehmen im Dreiländereck bei Aachen gewarnt. Sie befürchten Umsatzeinbußen. Dazu der Leiter der Bundespolizei Aachen, Richard Köster.
Es ist auch ganz klar formuliert worden, dass aus der Anordnung der Maßnahmen keine Kontrollpflicht besteht. Wir planen also keine Vollkontrollen, sondern konzentrieren uns auf stichprobenartige Kontrollen. Vor dem Hintergrund versuchen wir, die Belastungen für den grenzüberschreitenden Verkehr zu minimieren. Trotzdem ist es tatsächlich nicht ganz ausgeschlossen, dass es hier und da zu kontrollbedingten Staulagen kommen kann.
Erst einmal sind die Grenzkontrollen bis zum 15. März 2025 befristet.
Sintflutartiger Dauerregen, reißende Flüsse, Wasser ohne Ende setzt seit dem Wochenende Teilen Osteuropas zu. Landunter in Teilen von Polen, Tschechien, Rumänien und Österreich. Und auch heute blieb die Hochwasserlage kritisch. Die Opferzahlen sind gestiegen. Mindestens 11 Menschen sind ums Leben gekommen. Entspannung gab es nur vorübergehend, als der Regen mancherorts nachließ. In Deutschland an Elbe und Oder bereiten sich Einsatzkräfte auf Hochwasser vor. Vorsichtigen Optimismus gab es immerhin aus Bayern. Ein Hochwasser wie im Juni in Bayern sei nicht zu befürchten, hieß es. Die Wassermassen, der Dauerregen. Das alles geht zurück auf eine sogenannte 5B-Wetterlage. Darüber konnten wir heute sprechen mit dem Diplom-Meteorologen Dominik Jung. Herr Jung, eine 5B-Wetterlage im Saarland, haben wir die noch in Erinnerung vom Pfingsthochwasser? Die Wetterlage schien ja damals wie festgezurrt über dem Saarland. Rein meteorologisch betrachtet, ist dieses folgenreiche Wetter über Osteuropa, diese Wetterlage, zurzeit vergleichbar mit der Wetterlage an Pfingsten über dem Saarland?
Ja, teilweise zumindest. Natürlich nicht in diesen Ausmaßen und dieser großräumigen Fläche, die da betroffen ist aktuell. Wir hatten es damals mit dem Saarland zu tun, teilweise mit Rheinland-Pfalz und noch ein paar Regionen drumherum. Dieses Mal ist wirklich die Unwetterlage sehr großräumig von Polen über Tschechien, Slowakei, Österreich, Rumänien bis nach Sachsen und Bayern. Das ist ein sehr großes Niederschlagsfeld, deutlich größer als damals und dementsprechend auch viel mehr Wasser an Bord geladen in den Wolken. Wir hatten hier dieses Mal zum Teil bis 400 Liter Regen pro Quadratmeter vor den Toren Wiens. Zum Vergleich im Saarland fielen in Anführungszeichen nur 150 bis 200 Liter, also gerade mal die Hälfte.
Ja, Sie sprechen das an, eine viel, viel größere Fläche als damals beim Pfingsthochwasser. Also die Wetterlage scheint sich da viel mehr ausgebreitet zu haben. Ist das Zufall?
Naja, nicht wirklich. Also die 5B-Wetterlage ist halt immer dann sehr prädestiniert, wenn sie direkt in dieser Region liegt, um das Erzgebirge herum, bis nach Polen, Tschechien, dieser Bereich. Da ist so eine 5B-Wetterlage sehr ausgeprägt. Die klebt da wirklich fest, hat einen recht kurzen Weg, was die feuchten Luftmassen angeht, vom Golf von Genua. Die werden dann ständig direkt dorthin gepumpt und werden quasi an den Gebirgszügen dort, am Erzgebirge und in anderen Gebirgen drumherum, ausgepresst wie so ein Schwamm. Und da kann eben viel mehr Wasser zusammenkommen und viel mehr Wasser ausfallen aus den Wolken als bei uns in der Region.
Was haben denn diese Regenmengen, diese Wassermassen, die da im Umlauf sind, diese Überschwemmungen mit dem Klimawandel zu tun?
Naja, es gibt eine relativ einfache physikalische Gesetzmäßigkeit. Warme Luftmassen können mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte Luftmassen. Nun haben wir festgestellt, die letzten 50 bis 100 Jahre, die weltweite Temperatur hat sich erhöht. Das heißt, die Atmosphäre ist wärmer geworden. Und damit kann natürlich die wärmere Atmosphäre mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Heißt, entsprechend kann sie auch mehr Feuchtigkeit abregnen bei Unwetterereignissen. Die Starkregenereignisse nehmen mehr zu. Es fällt immer mehr Regen aus bei Unwetterlagen. Und deswegen kommt es eben immer mehr zu Hochwasser.
Rechnen Sie damit, dass es mehr regnen wird, dass wir so etwas häufiger sehen werden?
Also die längerfristigen Prognosen sind jetzt alles Forschungsergebnisse und Prognosen gehen davon aus, dass diese Starkregenereignisse zunehmen werden in Zukunft. Das heißt, mehr solche Wetterlagen, die uns heftigen Regen bringen, und mehr Überschwemmungen. Also das sieht so aus, bis 2030, 2040 soll das deutlich noch zunehmen.
Lässt sich das vermeiden oder aufhalten aus meteorologischer Sicht?
Nein. Also meiner Meinung nach lässt es nicht mehr aufhalten. Die globale Erwärmung ist da jetzt am Laufen. Klar, wir tun natürlich vieles, gerade in Europa, gegen den Klimawandel was zu ändern. Aber wir sitzen nun mal nicht auf einer einsamen Insel und haben nichts mit anderen Ländern zu tun. So ist es nicht. Andere Länder, andere Regionen, weiter weg von uns, China, Indien, die blasen nach wie vor CO2 in Massen in die Höhe und da können wir uns noch so anstrengen. Das wird weiterhin das Klima verändern und die globale Erwärmung anheizen. Und bis 2030, meiner Meinung nach, haben wir nichts zu erreichen.
Als Meteorologe beschreiben Sie ja solche Wetterlagen oder sagen, wann wir uns auf was vielleicht einstellen müssen an Wetter. Können Sie auch was dazu sagen, was wir tun sollten angesichts solcher Wassermassen?
Naja, man sollte eben dann auch vorausschauend handeln, also nicht wieder anfangen, die Häuser in den Regionen aufzubauen, wo Hochwassergebiete sind. Man sieht es ja immer wieder mal, wie nah da teilweise an Flüssen gebaut wird. Also da muss man wirklich einen anderen Weg finden. Man kann nicht ständig alles zubauen und dann sich wundern, wo das ganze Wasser herkommt. Gilt ja auch für Österreich im Übrigen. Ich beobachte seit Jahren, 30 Jahre Österreich-Urlaub, jedes Jahr immer mehr Lifte, immer mehr Pisten, alles abgeholzt. Das Wasser hat freie Fläche, es schießt einfach runter, es läuft in kurzer Zeit zusammen, das Hochwasser ist sofort da. Der Mensch hat da auch viel mitgeholfen, dass es alles so schnell geht mit dem Hochwasser, wie es momentan der Fall ist. Und da muss man wirklich dringend umdenken.
Wenn wir zurückbauen würden, würde das was helfen?
Ja, da muss man einiges zurückbauen. Ich bin sicher, da tut sich auch einiges dann, wenn man das tun würde. Wir kennen es ja heute schon bei der Renaturierung von Bächen und Flussläufen. Wenn es dann Hochwasser gibt, sind die teilweise völlig entspannter als noch vor 20, 30 Jahren. Es gibt Überflutungsflächen und dann können die sich ausbreiten. Dann ist es natürlich auch gleich eine andere Sache.
Das sagt der Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Das Interview mit ihm haben wir am Vormittag aufgezeichnet. Nachrichten in Kürze, heute mit Sarah Sassou.
Die Bundesregierung hat den von Hochwasser betroffenen Menschen in mehreren europäischen Ländern ihre Unterstützung zugesagt. Die stellvertretende Regierungssprecherin Hoffmann sagte, die Verwüstungen in Österreich, Tschechien, Polen und Rumänien seien zum Teil verheerend. Bundesinnenministerin Faeser erklärte, dass Kräfte des technischen Hilfswerks bereitstünden. Bei den Hochwassern in Mittel- und Osteuropa ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 14 gestiegen. Auch in Deutschland steigen die Pegelstände, etwa an der Elbe in Sachsen. In Bayern bleibt die Hochwasserlage angespannt. Dort ist neuer Regen vorhergesagt. Die etablierten Medien in Deutschland gelten weiterhin bei einer Mehrheit der Bevölkerung als vertrauenswürdig. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Allensbach-Instituts hervor. Danach gaben 77% der Befragten an, dass sie das öffentlich-rechtliche Fernsehen bei Informationen über politische Ereignisse für besonders zuverlässig halten. Es folgen die regionalen Tageszeitungen, knapp vor den öffentlich-rechtlichen Radiosendern. Soziale Medien gelten nur bei 12% der Befragten als zuverlässig. 89% erklärten außerdem, soziale Netzwerke verstärkten die Spaltung der Gesellschaft. Wenige Tage vor Beginn des Münchner Oktoberfests hat sich auf der Theresienwiese ein tödlicher Unfall ereignet. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde ein 20 Jahre alter Bauarbeiter bei der Probefahrt einer Achterbahn von einer Gondel getroffen. Der Mann sei in eine Klinik gebracht worden und dort wenig später gestorben. Das Oktoberfest startet am Samstag. Es ist das größte Volksfest der Welt. Erwartet werden mehr als 6 Millionen Besucher. Nach mehr als 3 Jahrzehnten muss Ärzte ohne Grenzen die Arbeit in Russland einstellen. Wie ein Sprecher mitteilte, hat die russische Regierung die Zweigstelle der Hilfsorganisation aus dem NGO-Register gestrichen und damit die weitere Arbeit im Land untersagt. Ärzte ohne Grenzen war seit 1992 in Russland aktiv. Die Programme erstreckten sich von der Obdachlosenhilfe und Nothilfe bis hin zur Zusammenarbeit mit Regierungsinstitutionen bei der Tuberkulosebehandlung. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine betreute die Hilfsorganisation auch tausende ukrainische Flüchtlinge in den grenznahen russischen Gebieten.
Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Die Stahlbranche, sie steht vor großen Herausforderungen. Auf der einen Seite sollen die Unternehmen auch im Saarland in Zukunft klimaneutral produzieren, Stichwort grüner Stahl. Andererseits, die Hersteller müssen wettbewerbsfähig sein. Ihr Stahl darf nicht zu teuer werden, Stichwort Konkurrenz aus China. Wie diese Herausforderungen gemeistert werden, daran hängen viele Arbeitsplätze. Um die Zukunft der deutschen Stahlindustrie geht es heute beim sogenannten Nationalen Stahlgipfel in Duisburg. Mit dabei Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen und auch Vertreter aus dem Saarland. Das alles beobachtet von SR-Info-Reporter Lars Ohlinger, den wir kurz vor der Sendung in Duisburg erreicht haben. Frage an ihn, wie stark sind denn die Saarländer in Duisburg vertreten?
Also bei der Demonstration waren rund 150 saarländische Mitarbeiter von Dillinger und Saarstahl, der Betriebsrat, die beiden Betriebsratsvorsitzenden, wir waren auch vor Ort. Einer von den beiden hat auch auf der Demonstration oben gesprochen und hat da auch gefordert, diese Dinge wie unter anderem Industriestrompreis, aber auch, dass man die Sicherheit hat für eine langfristige Produktion von grünem Stahl, unter anderem vielleicht auch einen Bonus, wenn man da in irgendwelchen Ausschreibungen ist. Und da haben die Beschäftigten 2000 doch recht genau zugehört. Es ist auch der gesamte Vorstand von Dillinger und Saarstahl hier vor Ort. Die werden sogar eine Vorstandssitzung hier umsetzen. Und auch auf den Podiumsdiskussionen war der Vorstandsvorsitzende Stefan Rauber dort, allerdings als auch der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke dort vor Ort. Die diskutieren sehr fleißig mit. Es sind ja ungefähr 500 Unternehmensvertreter, aber auch Wissenschaftler und die Politik vertreten. Und da gehört man schon genau hin, weil natürlich Saarstahl und Dillinger die wichtigen Mitspieler sind. Und da habe ich das Gefühl, dass man schon genau hinhört.
Dillinger und Saarstahl wollen ja 2027 mit der Produktion in Elektroöfen starten, hat man zuletzt gehört. Wie steht denn das Saarland da in Sachen Transformation zum grünen Stahl?
Ja, der Saarland, vor allem Dillinger und Saarstahl natürlich, die sehen sich ganz vorne mit dabei. Und ich glaube, das stimmt auch. Man will ja relativ schnell jetzt 2027, vielleicht wird es auch erst 28, einen Elektrostahlofen bei Saarstahl, aber auch noch ein oder zwei bei Dillinger hinbauen. Man will eine sogenannte DRI-Anlage, die ist ja sehr wichtig, damit man dort mit Erdgas, später auch Wasserstoff, da ein Vorprodukt für diese Elektrostahlöfen mitproduzieren kann. Und da hatte ich mich unter anderem zum Beispiel mit ArcelorMittal, mit einem verantwortlichen Forum gerade unterhalten, hat gesagt, na, wir sind noch gar nicht so weit. Das bedeutet also, Saarland ist energiefreit vorne mit dabei, hat einen kleinen Vorsprung, hat natürlich auch eine große Förderung und vor allen Dingen setzt man da auch konsequent auf diesen grünen Stahl. Bei den anderen Unternehmen, bei ThyssenKrupp hat man gerade mitgekriegt, was da los ist. Da ist noch so ein bisschen, wollen wir es überhaupt? Da muss man mal noch abwarten, wie überhaupt die Bedingungen sich gestalten.
Soweit SR-Info-Reporter Lars Ohlinger aus Duisburg. Dort beraten Vertreter der Stahlindustrie und Bundeswirtschaftsminister Habeck über die Zukunft der Stahlbranche in Deutschland. In kommunalen Kliniken in Deutschland dauerte es heute wohl ein bisschen länger mit der Behandlung. Die angestellten Klinikärzte streikten nämlich und in Frankfurt gab es eine Demonstration, eine Kundgebung der Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Die angestellten Ärzte streiken für mehr Geld, aber auch für bessere Arbeitsbedingungen. Und die Arbeitsbedingungen des Klinikpersonals, die gelten ja vielen auch als Beitrag zur Patientensicherheit. Patientensicherheit ist morgen besonders im Fokus, am 17. September. Das ist der Welttag für Patientensicherheit. In Berlin ging es heute schon um die Sicherheit von Diagnosen und mehr. Lisa Splanemann berichtet.
Von 20 Millionen Krankenhauspatienten sind jährlich etwa 2 Millionen von sogenannten unerwünschten Ereignissen betroffen, so das Aktionsbündnis Patientensicherheit. Dazu zählen zum Beispiel Diagnose- oder Medikationsfehler. Der Welttag der Patientensicherheit am 17. September soll Aufmerksamkeit schaffen und informieren. Denn die Auswirkungen eines Diagnosefehlers sind vielschichtig. Patienten leiden unter den Folgen und auch das Gesundheitssystem wird zusätzlich belastet, warnt die Vorsitzende Ruth Hecker.
Wenn ich mehrfach die Ärzte wechseln muss, weil man mich und mein Bauchgefühl vielleicht nicht so ernst nimmt und ich kein Vertrauen habe, dass der Arzt die richtige Diagnose getroffen hat, dann verbrauche ich Ressourcen. Das kostet im Gesundheitssystem Geld. Das geht auch in die Überversorgung. Und auch wenn wir Fehldiagnosen machen, geben wir unnötig Geld aus. Das hat wahnsinnige ökonomische Auswirkungen, weil natürlich, wenn wir Fehldiagnosen machen, wir den Patienten auch falsch therapieren.
Laut Aktionsbündnis Patientensicherheit können falsche Diagnosen vermieden werden. Um zu einer sicheren Diagnose zu gelangen, müsse man der anfänglichen Verdachtsdiagnose mit weiteren Untersuchungen nachgehen, erklärt Christian Deindl, stellvertretender Vorsitzender beim Aktionsbündnis Patientensicherheit.
Sicherheit bedeutet erst, dass man den Patienten identifiziert. Also es geht schon mal los, dass man Befunde nicht verwechselt. Also schon mal Patienten nicht vertauschen, Befunde nicht zu vertauschen. Das sind so Dinge, die sind vermeidbar und das wäre der erste Schritt. Oder dass ein Röntgenbild eben zwei Kolleginnen und Kollegen aus der Radiologie anschauen, 4 Augen sehen mehr.
Nötig sei eine flächendeckende medizinische Versorgung auch auf dem Land. Die Bundesärztekammer fordert, auch die Politik und Kostenträger müssten die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Patientinnen und Patienten angemessen in den Diagnoseprozess einbezogen werden können. Die Fehlerquote zu reduzieren, sei etwa mit Hilfe der Digitalisierung möglich, erläutert die Vorsitzende Ruth Hecker.
Die Digitalisierung kann durch ein lernendes System, also dann durch ein richtiges KI-System, alle Daten des Patienten erfassen, von der Laborprobe über die körperliche Untersuchung, über den Blutdruck und kann daraus eine Entscheidungshilfe für den Arzt oder die Ärztin sein und kann zudem vielleicht zukünftig noch schon die ersten Therapievorschläge machen und die ersten Medikamentenvorschläge machen und im Hintergrund schon gleich gucken, ob die Medikamente zueinander passen.
Das sei eine Chance, es müsse aber auch entsprechend investiert werden. Nur so könnte die Sicherheit von Patienten erhöht werden.
Der französische EU-Kommissar Thierry Breton ist heute überraschend zurückgetreten. Das ist eine Personalie aus Brüssel, die es in sich hat. Thierry Breton war EU-Binnenmarktkommissar, unter anderem zuständig für Industriepolitik und Digitales. In Brüssel setzte er sich für strikte Kontrollen der großen Internetfirmen ein, wie Google, Apple und Meta. Und erst im Juli hatte ihn Frankreichs Präsident Macron für eine zweite Amtszeit vorgeschlagen. Und nun das. Brüssel-Korrespondent Andreas Meyer-Feist über die Hintergründe von Thierry Bretons Rücktritt.
Der Rücktritt kommt für viele überraschend, zumal von einem sofortigen Rückzug die Rede ist. Der Rückzug hat eine Vorgeschichte, zu der die Sprecherin der EU-Kommission, Ariana Podesta, aber nichts sagen wollte.
I think his resignations were immediate, so I believe that this goes without saying in terms of timeline. The president has accepted his resignations.
Der Rücktritt sei mit sofortiger Wirkung erfolgt und von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen akzeptiert worden. Eigentlich wollte Thierry Breton eine zweite Amtszeit, nun hat er die Bühne vorzeitig verlassen mit einem Paukenschlag und heftigen Vorwürfen gegen Ursula von der Leyen. Tenor, sie habe die Regierung in Paris hintenrum gedrängt, ihn von der Liste künftiger Kommissare zu streichen, ohne mit ihm darüber zu sprechen. Breton selbst musste sich aber bereits unabgesprochenes Verhalten nachsagen lassen. Im August hatte der unter anderem für Digitales zuständige Kommissar dem US-Unternehmer Elon Musk ein hartes Vorgehen angedroht, wegen Hass und Hetze im Online-Dienst X. Das Ganze kurz vor einem vielbeachteten Auftritt von Donald Trump auf dieser Plattform. Die Kritik und der zeitliche Zusammenhang führten zu heftigen Gegenreaktionen bis hin zum Vorwurf der Wahleinmischung. Ursula von der Leyen, die nicht informiert worden war, hatte sich seinerzeit von Bretons Vorgehen distanziert. Breton, der in Frankreich Minister und Manager war, hatte vor seinem Job in Brüssel den Ruf eines politisch-ökonomischen Alleskönners. Umstritten war er aber von Anfang an, unter anderem wegen seiner vielen Chef- und Vorstandsposten, auch in dem Bereich, den er später als Digitalkommissar verantworten sollte. Bretons Antwort damals:
Il n'y a qu'une solution, être radical, je dis bien radical.
Es gibt nur eine Lösung, nämlich radikal zu sein, unabhängig und immer das Allgemeininteresse im Auge zu behalten, ohne irgendwelche Interessen an irgendeiner Firma, ohne Verpflichtungen. Ich habe mich von all dem getrennt, von allem.
Avant même de me présenter à vous, j'ai aussi démissionné de tous mes mandats, je dis bien tous.
Kurz nach dem Rücktritt des französischen EU-Kommissars Thierry Breton hat Frankreich seinen amtierenden Außenminister Stéphane Séjourné als Ersatz vorgeschlagen. Er soll denselben Bereich verantworten, Industrie- und Wettbewerbspolitik, heißt es in einer Mitteilung des Élysée-Palastes. Séjourné sei wegen seines europäischen Engagements bestens qualifiziert. Doch auch Séjourné stellt die Kommissionschefin vor Probleme, denn sie verlangt nach mehr Frauen in der Kommission.
Representing the people of the European Union. And half of the people of the European Union are women.
Sie habe ihr ganzes politisches Leben dafür gekämpft, dass mehr Frauen in führende Positionen kämen, erklärte Ursula von der Leyen nach ihrer Wiederwahl zur EU-Kommissionschefin.
So I have throughout my whole political life been fighting for women having access to decision-making position and leading position.
Mehr als die Hälfte der Regierungen hatte sich aber nicht an die Vorgabe von Ursula von der Leyen gehalten. Auch Frankreich nicht, bis heute.
Soweit Andreas Meyer-Feist aus Brüssel. Und wir schauen in die USA, wo es vergangene Nacht unserer Zeit offenbar einen zweiten Attentatsversuch auf Ex-Präsident Donald Trump gegeben hat. Der Secret Service verhinderte den mutmaßlichen Anschlagsversuch. Trump blieb unverletzt. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Und was mittlerweile über ihn bekannt ist, berichtet unser Korrespondent Sebastian Hesse.
Auf dem Video sieht der hagere 58-Jährige aus wie ein in die Jahre gekommener Althippie. Verwuscheltes Haar, 5 Tage Bart, die ukrainischen Nationalfarben auf die Backe gemalt, eine amerikanische Flagge als Halstuch. Ryan Wesley Routh. Mit markigen Worten vor 2 Jahren auf einer Ukraine-Demo in den USA.
Putin is a terrorist and he needs to be ended, so.
Putin sei ein Terrorist und müsse gestoppt werden, sagt Routh mit gelassen klingender Stimme.
We need everybody from around the globe to stop what they're doing and come here now and support the Ukrainians to end this war.
Aus aller Welt sollten jetzt Unterstützer den Ukrainern dabei helfen, den Krieg zu beenden. Genau das hat Ryan Wesley Routh offenbar selber vorgehabt. Er reiste nach Kiew, diente sich dort erfolglos den ukrainischen Streitkräften an und hat anschließend im Eigenverlag ein Buch über diese Erfahrung veröffentlicht. Woher jedoch die obsessive Beschäftigung mit dem russischen Angriffskrieg rührt, darüber ist bislang wenig bekannt. Über Routh weiß man lediglich, dass er auf Hawaii lebt und dort seinen Lebensunterhalt als selbstständiger Bauunternehmer verdient. Bei der Polizei aktenkundig wurde Routh im Jahre 2002. Damals hatte er sich in North Carolina mit einer Waffe in einem Haus verbarrikadiert. Woher jetzt der Hass gegen Donald Trump rührt, bleibt vorerst ein Rätsel. Heute wird Routh vom FBI verhört. Der Wahlkämpfer Trump ließ auf Social Media verkünden, nichts wird mir das Tempo nehmen, ich werde niemals aufgeben, eine Selbststilisierung, die im eigenen politischen Lager verfängt.
Very proud of President Trump. This guy in my mind is the patriot of the 21st century.
Er sei stolz auf Präsident Trump, sagt der republikanische Abgeordnete Tom Emmer aus Minnesota. Trump sei der Patriot des 21. Jahrhunderts.
He's not going to quit. He's going to continue to fight for what he believes in.
Trump werde nicht hinschmeißen, sondern weiter für das kämpfen, woran er glaubt. Und Emmers Chef, der Fraktionsvorsitzende der Republikaner im Abgeordnetenhaus, Mike Johnson, hatte gestern sofort Kontakt mit Trump.
He was in very good spirits, as you might expect. That's who he is. He's so resilient and we were really grateful to see him.
Wie Sie sich denken können, war er best gelaunt, schwärmt Johnson. So sei er nun einmal.
There's no leader in the history of America that has been so attacked and has remained so strong and so resilient. He's one of a kind.
In der amerikanischen Geschichte habe es nie zuvor eine Führungspersönlichkeit gegeben, die so oft angegriffen wurde und so unverwüstlich sei. Trump sei einmalig. Bei der Aufarbeitung des mutmaßlichen Attentats werden heute vor allem 2 drängende Fragen gestellt. Wie konnte es Routh gelingen, so nahe an Trump heranzukommen und wegen was wird er jetzt angeklagt? Nach Landesrecht in Florida ist es nämlich nicht gesetzeswidrig, ein militärisches Sturmgewehr bei sich zu führen. Und da kein Schuss abgefeuert wurde, muss Routh die Tötungsabsicht anders nachgewiesen werden. Sehr viel hängt also davon ab, was der geheimnisvolle Mann in den Verhören der kommenden Tage aussagen wird.
Soweit Sebastian Hesse. Das Wetter im Saarland: in der Nacht erst noch ein paar Schauer, später trocken und häufig klar. 13 bis 10 Grad. Morgen am Dienstag mal Wolken, mal Sonne. 17 bis 21 Grad. Zum Abend hin kann es Schauer im Bliesgau geben. Am Mittwoch dann 20 bis 24 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.